Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Wir sprechen ja jetzt über diese Jahre seit dem letzten Podcast. Da hat sich ja auch regelinterpretationstechnisch und auch regelmäßig einiges geändert. Und man will eigentlich das erklärte Ziel auch wirklich von allen, von Spielern, Trainern, auch Schiedsrichtern, ist ja, das Spiel irgendwie klarer zu machen. Weniger Grauzone, weniger Interpretationsspielraum der Schiedsrichter. Aber also das ist schwer und das scheint auch nicht so zu funktionieren. Also wenn man sich jetzt anguckt...
Gerade alleine, weil, also meine Vermutung dazu ist, dass natürlich zum einen nicht jeder die Erfahrung hat, die du jetzt beispielsweise hast, ne, der hier in irgendwelchen Bezirken in Hannover oder Bremen oder sonst wo rumrennt. Also das ist wahrscheinlich das eine. Und zum anderen natürlich dieser Faktor Mensch, also wo Menschen sind, werden wahrscheinlich immer Fehler gemacht. So. Und dieser Faktor Mensch und die Auslegung einer Situation, die machst du anders als ein anderer Kollege oder eine Kollegin. Also auch nur um das Beispiel jetzt nochmal mit der Vorteilsregelung. Ne? Also der eine nimmt einen Arm hoch, der nächste sagt, mache ich nicht. Dann lässt er die Situation zu Ende spielen, der schießt aufs Tor, aber gibt den 5 Meter nicht, weil er den Arm nicht oben hatte. Oder er gibt ihn trotzdem, obwohl der Arm unten war. Also das sind alles so individuelle Sachen, die regeltechnisch geklärt sind, aber die Auslegung gefühlt ist unterschiedlich, alleine wegen des Faktor Mensch. Also, das ist so.
Ja, also, richtig. Ne, das ist, da kann ich dir auch nur recht geben. Ich wünschte, es wäre anders.
Auch der Trainer oder ein Spieler hat mal einen schlechten Tag. Ne? Tag. Also,
genau, und das macht ja auch.
Das kommt ja auch dazu.
Das sind ja auch nicht. Also, wenn jetzt Roboter gegen Roboter spielen würden und Roboter würden das pfeifen, okay, dann würden weniger Fehler sein, aber es wäre natürlich auch stinklangweilig.
Ja, genau. Ja, also bei der aktuellen KI, das wird es auch Diskussionen geben wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Aber was klar ist, wir müssen daran arbeiten, eine einheitliche Interpretation miteinander zu finden. Das geht durch ganz viel Kommunikation und auch Analyse. Gleichzeitig ist es ja so, dass in den letzten Jahren immer wieder was Neues probiert wird. Ich persönlich finde es schon eigentlich zu viel. Also ich glaube, den Wasserball macht man nicht dadurch attraktiver, dass ständig irgendwie die Regel oder die Regelauslegung geändert wird. Würde uns allen mal gut tun, wenn man wirklich nach demselben Interpretation für mehrere Jahre spielt. Genau. Und trotzdem ist ja der Ansatz erstmal nicht schlecht, dass man auch versucht, irgendwo hinzukommen, wo also die Grauzone so gering wie möglich wird. Ich sage mal, ein gutes Beispiel ist, der Freiwurf wird jetzt ausgeführt, wo der Ball ist. Das ist tatsächlich, macht es das einfacher und in vielen, nicht allen Situationen nimmt das auch die Entscheidungsnot vom Schiedsrichter weg. Ich muss jetzt nicht mehr belegen, ist der jetzt ein Stück nach vorne oder irgendwas. Ne? Der wird halt da ausgeführt. Strafwurf hast du gerade gesagt, Strafwurf mit Vorteil. Da ist der Entscheidungsspielraum und die Interpretation immer noch relativ groß, der Raum. Da hat man uns das nicht leichter gemacht. Dann gab es mal, wenn wir gerade als der vorherige Podcast lief, ne, 2020 war sehr starker Fokus auf Behindern wollen wir nicht sehen. Da gab es sehr viele Ausschlüsse beim Einschwimmen, auch am Center, alles ohne Ball. Und da hatte man regelmäßig Spiele mit 30, 35 Ausschlüssen. Und das hat das Spiel, das ist ja irgendwie so ein Irrsinn. Also man wollte das, damit man das Spiel dynamischer macht. Und das hat auch teilweise gut funktioniert. Mehr Einschwimmer, mehr Konter. Aber gleichzeitig, jeder Ausschluss ist eine statische Situation. Also man will das Spiel dynamischer machen, kreiert aber mehr statische Situationen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Jetzt ist man da wieder versucht, dann so ein bisschen einzurenken und sich auf das Wichtige zu fokussieren. Aber jetzt wurde in Doha zum Beispiel analysiert, wie wird denn so gepfiffen? Und hat man festgestellt, also fast 40% aller Pfiffe, nee, also Pfiffe darf ich nicht sagen, sondern aller schweren Entscheidungen, und dazu zählen Ausschlüsse, Strafwürfe, aber auch Umkehrfouls, Kontrafouls. Also Umkehrfouls, auch das wird bei uns Schiedsrichtern als sozusagen schwerer Fehler, auch wenn es regeltechnisch natürlich kein persönlicher Fehler ist. Naja, und unter diesen Fouls waren also fast 40% der Pfiffe abseits des Balles. Und da sagt man natürlich, das ist ein Problem für Zuschauer. Ne? Man schaut, wo ist der Ball, der wird im Rückraum nach vorne gebracht, da schwimmt einer ein, oh, Umkehrfoul am Center. Ja, warum denn jetzt? Oder auch Ausschluss am Center. Da hat eigentlich die angreifende Mannschaft nichts weiter produziert im Sinne von, die haben sich schön aufgestellt und der Ball ist vorne, aber es wurde zu physisch, also Ausschluss am Center. Und ich kann das alles nachvollziehen, das will man eigentlich so nicht. Aber wie wird man es los? Ja?
Naja.
Ja, also die Spieler sind einfach physisch natürlich so stark heute, da kann man nicht einfach sagen, ja, spielt jetzt mal körperloser, bitte.
Dann sagen die andere oder dann sagen der überwiegende Teil dieser ganzen Community natürlich auch zu Recht, naja, das hat jetzt nichts irgendwie mehr mit Wasserball zu tun. Ne? Also auf der anderen Seite klar, also wenn so ein Spiel jetzt irgendwie gefühlt nur durch Überzahlspiele entschieden wird, ne, weil in jedem Angriff quasi immer der Center rausfliegt oder jemand beim Durchschwimmen, dann ist das natürlich jetzt auch nicht unbedingt sehr attraktiv. Ne? Gerade für jemanden, der jetzt, ich sag mal, ein zweites Wasserballspiel sieht, der stellt sich dann auch die Frage, warum und wieso? Und so ein Spiel ist ja irgendwie nicht langweilig, aber es wird halt nicht aus dem Spielgeschehen heraus entschieden, sondern halt nur durch diese Überzahl-Situationen, die dann produziert werden.
Genau. Und da können wir jetzt ganz viel in die Wasserballphilosophie eintauchen, was ja auch manchmal ganz spannend ist. Dann ist also eine Sache, die jetzt diskutiert wurde, also offensichtlich ist die Bestrafung für so einen Ausschlussfehler eigentlich zu gering. Ne, wenn ich eine gute Unterzahl habe, sagen wir mal, die Mannschaften aus Südosteuropa, die haben eine super Unterzahlquoten, dann sagen die sich, kriege ich halt 5 Ausschlüsse mehr, stört mich ja nicht so. Will man aber eigentlich fürs Spiel nicht. Eigentlich will man, dass Ausschlüsse wehtun und dass also die Mannschaften sich bemühen, die zu verringern. Also was macht man? Da wurde also diskutiert, wie beim Basketball, irgendwie eine Mannschaftsfoulgrenze pro Viertel einzuführen, ne, und ab 5 Ausschlüssen gibt es Strafwürfe, solche Geschichten. Aber auch das will ja den Charakter des Spiels völlig verändern.
Ja, also das will, glaube ich, also zumindest meine Wahrnehmung oder meine Vermutung so aus der bestehenden Wasserball-Community, glaube ich, keiner. Also das kann ich jetzt nur vermuten, aber es ist irgendwie gefühlt ein anderer Sport dann.
Genau, jetzt ist in Europa und auch in Deutschland kommt es mehr und mehr natürlich die Anweisung, also Fouls, wo man wirklich sieht, in den meisten Fällen der Verteidiger will jetzt nur noch faulen und wirklich hart faulen, da schneller den Ausschuss mit Ersatz zu geben, schneller die rote Karte. Ach, das kann ich nachvollziehen. Da geht es insbesondere, wenn man also den nicht mehr loslässt nach dem Foul oder an den Hals geht oder an die Kappe. Aber auch das setzt natürlich jetzt wieder so ein Level, ne, dass der Schiedsrichter muss dann entscheiden, ich pfeife jetzt 20 Ausschlüsse und das eine, sage ich jetzt, war zu viel. Und dann sagen die anderen, ja, aber da waren die anderen 3 waren auch so. Ja, sorry, aber irgendwo muss die Grenze sein. Also, Motivation ist das Thema. Das Problem wird nicht so leicht
gelöst. Genau, das ist ja dann auch wieder ein zusätzlicher Punkt auf den Schultern des Schiedsrichters, was wir vorhin ja auch schon mal so angedeutet haben, ne? Dass eigentlich diese Entscheidung dann ja beim Schiedsrichter liegt, was eigentlich gar nicht sein Job ist, so ein Stück weit. Klar muss der bewerten und das Ganze beurteilen und dann sanktionieren oder was auch immer. Aber eigentlich ist das ja nicht seine Aufgabe von den 20 Fouls. Vor allen Dingen weißt du ja im dritten Viertel gar nicht mehr, was du bis dahin gepfiffen hast vielleicht. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu, also nicht im Detail. Also die Verteilung sieht man ja in den meisten Fällen schon irgendwo an der Tafel oder an der Wand irgendwo. Aber nichtsdestotrotz, dann zu sagen, die 21. und 22. war es jetzt. Ne? Also auf welcher Grundlage? Ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere von links dann oder rechts auf dich zukommen wird. Also sorry, da waren aber vorhin schlimmere Dinger dabei.
Genau. Und dann möchte man gerne sagen, ja, aber das war noch am Anfang des Spiels, aber das ist natürlich eigentlich, das ist ja kein
Argument. Das ist völlig egal. Nee, also.
Gleichzeitig immer ehrlich, der Gedanke ist ja immer, haben wir vorhin schon gesagt, wie halte ich das Spiel unter Kontrolle? Und wenn überall Drama ist und das Spiel ist kurz vor knapp und es wird immer härter, dann wird also auch eine härtere Sanktion, um dem einer zu gehalten, wird dann plötzlich rückt dann näher, als ich sag mal ganz am Anfang des Spiels, wo man noch guckt, naja,
mal gucken, wie es läuft.
Ja, genau. Und also, wie gesagt, das kann ich, sagst du ja auch, das kann man gut nachvollziehen, dass es da Diskussionsbedarf und auch Unbehagen gibt. Aber die Lösung ist nicht so offensichtlich.
Ja, man muss sich daran arbeiten, befürchte ich. Aber vielleicht nur eine Sache noch, weil wir waren eben schon so bei Regeln und Auslegungen und so. Eine Sache, die es jetzt neu gibt, ist halt auch diese Torzone oder Goalzone, wie es so schön auf Englisch heißt. Das ist ja jetzt auch wieder was man als Schiedsrichter im Auge haben muss, sei es auch nur irgendwie aus dem Augenwinkel, um zu sehen, geht der da jetzt raus, war der drin, war der vorher drin? Da sind ja auch keine Linien gezogen. Da stehen im Zweifelsfall nur so zwei Hütchen oder ja, so zwei Schwimmmurmeln da. Wie ist das für euch oder für dich in dem Fall? Also das ist ja was du dann von außen auch irgendwie gefühlt dann von oben gucken musst. War der da jetzt drin? Lag der da schon drin? Ist der Ball nach hinten gespielt worden? Das sind ja auch wieder so Sachen. Viel zunötiger Verantwortung an der Stelle.
Ja, also da hatte ich auch am Anfang große Bauchschmerzen, gerade wie du, was du sagst, dieser Bereich, der jetzt 2 Meter rechts und links von den Pfosten gekennzeichnet ist. Da schwimmt irgendwas oder ist die Leine rot, aber da gibt es ja keine, die eigentliche Linie ist da nur zu erahnen. Und dann noch auf der fernen Seite, das kann man gar nicht mehr genau bemessen. Gut, da muss man sich mit seinem Schiedsrichterkollegen oder Kollegin sehr gut absprechen. Außerdem muss man natürlich anerkennen, dass es einen gewissen Bereich jetzt gibt im Spielfeld, der es mir wieder leichter macht. Also außerhalb von dem Raum muss ich ja mir diese Gedanken nicht mehr machen. Ist der jetzt
ja, das stimmt.
Drin oder nicht? Also man gewinnt einen Teil, aber natürlich, wie darf man sagen, das Problem oder der Diskussionsbereich geht ja nicht weg, im Gegenteil, sondern der reduziert sich jetzt um diese Box herum. Und ja, also das finde ich schwierig und das ist so ein Fall, wo ich sage, okay, im Moment hat sich das jetzt einigermaßen eingespielt. Die Mannschaften, die wissen das auch. Man sieht also gerade die Angreifer, die wissen jetzt, sie müssen wirklich schnell wieder rauskommen, wenn der Ball auch rauswandert. Aber ich habe natürlich Sorge mit all der Technik, die jetzt immer weitergetrieben wird. Auch das ist gut. Stehen wir irgendwann da bei Olympia oder was auch immer, bei einer WM und dann wird das Fernsehen irgendwelche digitalen Linien einzeichnen und sagen, ja, der war aber doch 10 Zentimeter drin und es wurde nicht abgepfiffen und das war jetzt der Siegtreffer. Dann sieht man doof aus, aber also diese Möglichkeiten haben wir einfach nicht. Klar,
da kann man. Du sollst sagen, die Hilfslinien hast du dann in dem Fall nicht, ne? Die da einziehen kannst. Also vielleicht auch noch nicht, aber who knows.
Genau.
Also ja, trotzdem ist es dann halt im Nachgang irgendwie Käse.
Genau, und dann wird es vielleicht mit aufgenommen in das Protokoll, dass man das also auch per Video checken kann. Aber dann unterbrechen wir das Spiel wieder so häufig. Das nimmt auch wieder ein Element weg.
Ja. Also das nimmt den Spielfluss dann. Ne? Also das macht es dann unter dem Strich für den eigentlichen Zuschauer vielleicht, hoffentlich am Fernsehen oder irgendwo im Internet, dann nicht unbedingt attraktiver. Ne? Also das, was man eigentlich mit diesen Regeländerungen und Anpassungen machen möchte oder haben möchte, nämlich es wird dann immer noch zerhackt und nochmal angehalten, nochmal Videoschiedsrichter, was auch immer, Diskussion hier, Diskussion da. Also das trägt nicht unbedingt zum flüssigen Spielfluss bei.
Das stimmt. Und am Ende, ich will jetzt auch nicht zu viel jammern, es ist ja ein cooler Sport. Und wir verhandeln halt die Spieler und Schiedsrichter gewisse Risiken einfach miteinander. Ne? Das, ich glaube, das müssen wir uns auch einfach eingestehen und das gehört dazu. Und wenn ich denke, ich möchte ein hohes Risiko spielen, indem ich körperlich spiele oder indem ich eine Überzahl direkt entlang der Linie spiele, dann besteht das Risiko, dass der Schiedsrichter das abpfeift, auch mal fälschlicherweise. Ja. Ja, und natürlich kann ich das Risiko verringern, indem ich sozusagen nicht auf der 2-Meter-Linie bleibe, sondern auf 2,5 oder 3 Meter. Also man hat da ja, es ist ja nicht so, dass man schutzlos dem ausgeliefert ist, auch als Mannschaft. Da hat man natürlich einen gewissen Spielraum.
Ja, wenn du halt ein bisschen defensiver dann das Ganze angehst und halt nicht an die Grenze gehst, so wie du sagst, dann hast du natürlich nicht die Möglichkeit, dem Schiedsrichter jetzt irgendwie alles in die Schuhe zu schieben, sondern du kannst da präventiv so ein bisschen drauf einwirken, dass ich halt nicht direkt auf das Hütchen auf die Linie lege, sondern halt einen halben Meter davor.
Genau.
Oder einen Meter, keine Ahnung. Meter vielleicht wäre ein bisschen zu viel, aber halben Meter davor reicht ja auch schon in den meisten Fällen.
Aber diese Verhandlungen natürlich, wie viel...
Gestalten sich schwierig.
Wo ist die Grenze? Das ist natürlich, das geht nicht ohne Reibungsverluste.
Ja, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen. Genau, aber bevor wir jetzt noch mal ganz kurz einen Ausblick zum Schluss wagen, was jetzt noch anliegt die nächsten Tage, Wochen und Monate, vielleicht kurz 2, 3 Sätze zur aktuellen Situation in der Bundesliga. Da sind wir ja nun im Endspurt, in den ganzen Playoffs und auch in der Meisterschaft und so weiter und so fort. Du hast ja nur das erste Spiel auch gepfiffen. Wie hast du das wahrgenommen? Wie siehst du das in Deutschland jetzt in der Finalserie, gerade halt auch zwischen Spandau und Waspo?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, besonders an die Schiedsrichter. Also erstmal muss man festhalten, in den letzten Jahren, das hat der Bundesliga wirklich gut getan. Das sind tolle Duelle, die sind spannend, aufregend, da ist auch Drama dabei und das gehört alles dazu. Also, und da kann man auch,
das wollen wir ja auch so ein Stück weit.
Das meine ich wirklich ganz, ganz ehrlich, da kann man auch wirklich nur den beiden Vereinen also, Hut ab und Danke sagen, dass da so viel investiert wird, dass wir Wasserball auf dem Niveau haben. Und das hat mich persönlich und auch uns Schiedsrichter weitergebracht. Also bin ich fest davon überzeugt, dass das, worüber wir jetzt alles geredet haben, das wird auch dadurch unterstützt, dass sich hier vor der eigenen Haustür in Deutschland so eine Qualität an Spielern auch mit der Intensität pfeifen darf und muss. Ja, und wir haben das jetzt gesehen, ne? Das erste Finale, also wirklich heiß umkämpft. Aus Schiedsrichtersicht muss ich sagen, sind das Spiele, wo man was lernen kann, wo ich auch glaube, im Nachhinein Diskussionen und Fragestellungen zulässig sind. Es tauchte immer mal in den letzten Jahren auf bei den Finalspielen und ich glaube, da ist dieses Jahr auch nicht anders, dass nach meinem Empfinden natürlich die giftige Atmosphäre oder wie da vor allen Dingen auch der Schiedsrichter angegangen wird. Ich soll ja hier ruhig auch mal eine starke Meinung sagen.
Mach das.
Das ist aus meiner Sicht gehen wir da zu weit. Also in den letzten Jahren nicht dauerhaft und es geht mir nicht darum, dass man nicht den Schiedsrichter kritisieren darf, aber die Atmosphäre, die teilweise kreiert wird in solchen Spielen, die ist wirklich eklig. Und das ist schade. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, so eine Rugby-Mentalität würde uns da gut tun. Hat im Wasser auch, wie gesagt, hat in der Diskussion gerne nach dem Spiel. Aber während des Spiels respektieren wir alle unsere gegenseitigen Rollen und sind da nicht permanent mit Namen und mit man soll sich schämen und solchen Sachen. Das halte ich für fehlgeleitet und auch also wirklich nicht zielführend. Wobei ich natürlich Druck und alles, das kann ich schon alles nachvollziehen. Ja.
Aber wenn diese ganzen Äußerungen und diese Atmosphäre, sage ich jetzt mal, die da, wo du ja sagst, die ist jetzt im Moment so ein bisschen nicht so schön, diese Atmosphäre, die ja kreiert wird teilweise vor Ort und wie auch mit Schiedsrichtern in dem Fall jetzt umgegangen wird oder da argumentiert wird, das macht ja dann eventuell dann auch was, nicht nur eventuell, sondern mit Sicherheit was mit jemandem, der da steht als Schiedsrichter. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass das vielleicht in deinem Fall was anderes ist mit dem Background und mit der Erfahrung, die man hat und vielleicht auch mit der Einschätzung, mit der Selbstwahrnehmung, als vielleicht bei jüngeren Kollegen oder Kolleginnen, die da rumlaufen. Besteht ja dann auch die Gefahr, dass man die, ich sag mal, völlig außer Bahn wirft in so einem Spiel. Ne? Wenn du da jetzt zweieinhalb Viertel irgendwie betitelt wirst mit irgendwas, also da wirst du ja nicht sicherer durch. Dann hat man genau das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich haben will als Schiedsrichter, als Zuschauer, nämlich nicht, dass er besser pfeift, sondern dass er dann irgendwie völlig von der Rolle ist und dann irgendwelche völlig wilden Sachen pfeift unter Umständen, die man nun gar nicht sehen will oder haben will.
Also was auf jeden Fall stimmt, ist, was du gerade zum Schluss gesagt hast, genau, also ich verstehe auch manchmal gar nicht, was das Ziel hinter all diesen Beschimpfungen ist, weil, wie du sagst, also wenn das Ziel ist, eine souveräne Schiedsrichterleistung zu haben, eine faire, dann kann das nicht hilfreich sein, weil wenn man da abdriftet, dann wird es wirklich nur schlimm. Und man will ja auch nicht, dass sich die Schiedsrichter die ganze Zeit darüber Gedanken machen, wie halten wir das unter Kontrolle, mit welchen Sanktionen können wir die ruhig behalten. Ich glaube schon, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen und gerade die aufs Finale pfeifen, im Prinzip darauf vorbereitet sind und damit auch umgehen können. Nichtsdestotrotz wird das natürlich den einen mehr im Mitleid geben als den anderen.
Ja, okay, aber das war jetzt nochmal so eine fixe Idee, ne? Weil, wie gesagt, also wir waren ja nun auch bei dem ersten Spiel und also man konnte so ein Stück weit merken, dass das natürlich dann die Leute auch anfasst. Ne? Also klar, bei jeglicher Emotionalität, die man da auch vor Ort hat und haben will und die wir alle mögen und die auch da sein soll, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn das dann so in dieses persönliche, vielleicht auch nicht fachliche, sage ich jetzt mal, abdriftet, dann wird es halt schwer. Ne? Und dann kannst du das, glaube ich, als Schiedsrichter gar nicht mehr wechseln. Ne? Also wenn es jetzt eine fachliche Kritik war oder wäre, die passt, ne? Kann man das ja auch dementsprechend verarbeiten. Aber das meiste ist ja, wie soll ich sagen, eher zwischenmenschlich, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben da schon gute Mittel, auch mit den Beobachtern, mit dem Video. Aber auch, das muss man auch sagen, aber auch natürlich mit guten Kontakten mit den Vereinen, dass sie im Nachhinein wieder umzumünzen, weil wie gesagt, es ist keinem geholfen, wenn da jetzt jemand rausgeht und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist, ne? Will ich mich nicht mehr, sondern man muss halt davon die Sachen trennen, wo muss man sich weiterentwickeln, in der Regelauslegung, was ist berechtigte Kritik, wie kann man sich einfach cleverer anstellen in manchen Situationen, um eben nicht diese Emotionen hochkochen zu lassen. Und das ist dann unsere Aufgabe und auch die Aufgabe der Beobachter, das irgendwie rauszubekommen. Aber diese persönlichen Angriffe, die helfen da gar nicht. Die sind im Gegenteil, das ist nur Ablenkung. Ne? Man will das ja auch dann von sich schieben. Ich will ja nicht sozusagen sagen, ach, der mag mich nicht, den mag ich nicht. Diese Gedanken haben ja nichts zu suchen eigentlich.
Nee. Ja, das stimmt. Die sollten da zumindest nicht maßgebend sein. Ne? Also das ist schon sehr schwierig dann an der Stelle, genau. Gebe ich euch recht. Vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz einen Ausblick, nachdem wir ja nun so ein bisschen in der Historie gekramt haben, ganz am Anfang, ne, was sich seit 3-4 Jahren hier getan hat. Aber es steht ja auch etwas vor der Haustür. Es steht vor der Haustür ganz unmittelbar das Final Four. Ja. Geht ja auch dann morgen schon los, ne, bis zum Wochenende. Da wird auch allerhand geboten mit gutem Wasserball auf europäischer Ebene. Und dann als nächstes dann die Olympischen Spiele in Paris. Also nochmal zwei Highlights vor der Tür direkt. Wie ist es für dich? Also Olympia ist jetzt ja noch einen Moment weg, aber nichtsdestotrotz natürlich eine, ich sag mal auf Deutsch gesagt, eine geile Sache sozusagen. Aber Final Four steht jetzt ja vor der Tür. Wie sieht es damit aus?
Ja, also große Vorfreude, auch ein bisschen Nervosität oder wie man sagen. Also man merkt schon, jetzt kommen die internationalen Höhepunkte der Saison, obwohl dazu die auch, das kann man gar nicht so sagen, wenn man im Februar das WM-Finale gepfiffen hat. Ne? Aber trotzdem, also jetzt muss alles stimmen. Ne? Jetzt kann man sich keine Fehler mehr erlauben. Und gleichzeitig wie gesagt, so ein Druck ist ja auch eine Ehre. Also ich glaube, auf Malta, das wird eine ganz tolle Atmosphäre. Vier großartige Teams, draußen Freiwasser, eine tolle Schiedsrichtertruppe. Wir sind da 6 Schiedsrichter. Das heißt also, dadurch, dass dort auch Videoschiedsrichter mit besetzt werden muss von uns, pfeift man auch gar nicht jeden Tag. Ja, also dann, wenn man dann aber am Beckenrand steht, dann kommt es drauf an. Und das wird, also da freue ich mich drauf. Ich habe ja nun schon 2-mal das Final Eight damals noch mitgemacht und hatte immer das Gefühl, das ist, weil das ja auch ein relativ komprimiertes Programm ist, das ist schon sehr intensiv. Ja, also da, man spürt den Druck, man spürt, das ist jetzt das Ende der Saison, jetzt wird geerntet, die haben alle so viel investiert. Da muss man wirklich gucken, dass am Ende nur über die Spieler und die Mannschaften und nicht über die Schiedsrichter geredet wird. Ja, das ist schon spannend.
Ja, aber genau. Wenn du sagst, da wird jetzt so quasi geerntet und das ist so der, also für, vor allen Dingen ja auch für viele Spieler dann der Saisonhöhepunkt, waren wir vorhin ja schon beim Thema Druck, ne? Also du sagst ja, Druck ist grundsätzlich okay, aber dann wieder dieselbe Herangehensweise, ne? Also erstmal sachlich, fachlich vorbereiten, alles andere, was danach geht, wird dann hoffentlich von den Herren im Wasser entschieden.
Genau, ja, also wirklich genau wie wir es vorhin beschrieben haben. So wird das werden. Also mit einer ordentlichen Portion Anspannung guckt man sich da vielleicht nochmal ein paar Videos an, guckt sich auch die Aufstellung an, ist jemand verletzt oder nicht. Also ist ja wirklich so, mittlerweile kenne ich die internationalen Spieler mindestens so gut wie die in der Bundesliga besser. Und da geht man im Kopf so ein bisschen durch, was könnte passieren, aber dann auch wieder, okay, jetzt wieder vergessen, wieder entspannen. Und dann einfach gucken, dass das in guten Bahnen läuft.
Ja, sehr cool. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, also was da so, wie du da sagst, also 4 super Mannschaften, ne? Also jetzt noch komprimierter als das Final Eight damals ja hier in Hannover beispielsweise. Also das war damals ja schon sehr komprimiert und sehr spannend, ne? Und nur Top-Spieler eigentlich. Jetzt mit vier Mannschaften nur ist das Ganze natürlich noch komprimierter, ne? Aber das macht es jetzt von der Situation des Drucks jetzt auf unmittelbar Beteiligte wie den Schiedsrichter jetzt nicht unbedingt einfacher. Das kann ich mir vorstellen.
Was interessant ist, dass wir dieses Jahr einen Ruhetag dazwischen haben. Also es ist nicht, ja. Beim Final Eight war es ja auch 3 Tage jeden Tag Spiele und jetzt aber Halbfinale, 1 Tag Pause und dann Finalspiele. Das ist absolut nachvollziehbar, auch für die Spieler natürlich, aber auch für die Schiedsrichter, glaube ich. Das ist ganz interessant. Ne? Man muss sich regenerieren. Man kann es natürlich auch jetzt nicht super knallen lassen, weil es kommt ja dann noch ein Tag. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie wir den so angehen als Sechsergruppe. Das ist ja noch eine relativ kleine.
Ja, aber das bietet natürlich andere Möglichkeiten. Ne? Jetzt einfach mal irgendwie, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, die Seele so einen halben Tag vielleicht baumeln zu lassen und einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Das hilft ja meistens auch ganz schön viel. Also von daher,
genau. Spannend. Man muss ernste Themen auch mal ansprechen oder miteinander sprechen, wie es noch besser gehen will. Gleichzeitig weiß man, mit einem von denen oder mit zweien, wenn man den Videoschiedsrichter noch mitzählt, bin ich morgen möglicherweise im Mittelpunkt von sehr dramatischen Spiel. Also da muss man gucken, dass da die Chemie über das ganze Turnier überstimmt.
Ja, aber das erinnert mich dann immer an den Spruch hier von dem Boris Margeta, ne? Also nützt nichts, wenn ich nur mit dem Gegenüber jetzt irgendwie den so sehe als so einen Kollegen für die nächsten 2 Stunden. Also im Idealfall sind das irgendwelche Freundschaften, die sich da über die längere Zeit dann entwickelt haben, ne? Dass man auch wirklich weiß, ja. Okay, auf den oder diejenige kann ich mich dann da gegenüber auch verlassen.
Ne? Richtig.
Also
das ist wie mit Spielern und ich glaube vor ganz, ganz vielen Jahren, als ich meinen Trainerlehrer gemacht habe, hat Peter Driske das erzählt. Es ist ja so, in solchen Sportarten wie Wasserball und auch in vielen anderen, man lernt ja sein Gegenüber und sein Mitmenschen und das zählt auch für die Schiedsrichter, in Extremsituationen kennen. Ja, also man unter größtem Druck und vielleicht noch körperlicher Erschöpfung lernt man, wie die reagieren. Geht die nach außen, gehen die nach innen, eher so und das führt einfach ganz normal dazu, dass man wirklich eine sehr innige Verbindung aufbaut. Und da merkt man mit manchen, so wie die reagieren, das liegt mir nicht so. Das heißt, dass das anders ist. Manchmal ist es sogar gut, wenn die anders reagieren als man selber. Ne? Aber
ja.
das liegt mir nicht so, anderen liegt das mehr. Aber ja, also da formt man schon eine sehr, sehr innige Bindung. Deswegen ist es wirklich so, dass also auch die Schiedsrichter richtige Mannschaft sind mit all dem, was dazugehört. Genauso wie das die spielenden Mannschaften auch sind.
Ja, aber ich meine, auf der einen Seite ist es ganz gut, wenn Leute vielleicht unterschiedlich ticken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz gut, vielleicht im Vorfeld zu wissen, wie wer tickt und wer kann vielleicht auch mit wem. Also je nachdem, wer diese Schiedsrichteransetzung beispielsweise beim Final Four oder wo auch immer dann bestimmt oder definiert, zu wissen, okay, pass auf, die beiden können gut miteinander, die nehme ich jetzt mal mit. Also es hat ja auch nur Vorteile, wenn man vielleicht über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren vielleicht immer eine ähnliche Truppe hat, vielleicht einmal die Konstellation ändert und dabei halt rausfindet, wie Leute ticken und können die gut miteinander. Weil dementsprechend, wenn die vielleicht gut miteinander können, dann ist halt auch das Endergebnis, nämlich ein gut gepfiffenes Spiel, sage ich jetzt mal, hinten raus eher wahrscheinlich.
Ja, also das spielt eine große Rolle und ich glaube, alle, die solche Ansetzungen machen, würden das bestätigen. Und es ist ja auch beispielsweise mit dem Sébastien Dervieux, mit dem ich das WM-Finale gepfiffen habe. Mit denen hatte ich vorher schon das Finale der Olympia-Qualifikation in Rotterdam gepfiffen, das Viertelfinale der Männer in Tokio. Und das ist auch nicht, also das hinterlässt ja auch alles Spuren und Verbindungen. Champions League hatte ich mit dem schon einige Spiele zusammen gepfiffen und das hilft einfach ungemein und das sehen eben auch die ansetzen, passt das zusammen oder passt das nicht zusammen.
Ja, und gibt dir oder euch ja dann in dem Fall auch ein viel besseres Gefühl, ne? Wenn du weißt, okay, der oder diejenige kommt dann da, so und so laufen jetzt die nächsten 3 Tage potenziell, ne? Also, dass das halt gut wird grundsätzlich.
Genau.
Also, stelle ich mir zumindest so vor, nach dem Motto, ich weiß, kann mit dem ganz gut, dann kann ich mir zumindest sicher sein, okay, pass auf, das funktioniert morgen schon okay. Ne? Das funktioniert einfach.
Genau, und es ist einfach, genau wie bei den Mannschaften, man weiß, wenn man weiß, was man erwarten kann, hilft das ungemein. Viele Aspekte natürlich am besten, wenn die so kommen, wie man es gerne möchte, ja, dann geht es alles wie von selber. Aber selbst wenn es nicht alles wie von selber geht, wenn man weiß, was man erwarten muss, da muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr pfeifen, da muss ich mich mal ein bisschen zurücknehmen, weil mein Kollege die und die Präferenz hat. dann kann man damit arbeiten.
Dann läuft das. Ja. Ja. Genau, so Final Four, jetzt sagte ich ja gerade schon, Final Four ist jetzt unmittelbar vor der Tür, aber Paris ist ja nicht weit, ne? Also ist ja auch ein paar Monaten soweit. Ist das jetzt schon im Hinterkopf, also im Hinterkopf mit Sicherheit, aber jetzt steht erstmal Final Four an, aber Vorbereitungen fangen dann wahrscheinlich den Sommer über an, je näher es auf Paris zugeht, oder?
Genau, also tatsächlich sind ja die Olympischen Spiele schon das Jahr vorher immer im Hinterkopf, wenn man schon weiß, hier geht es jetzt um die Olympia-Qualifikation, das und das. Also das ist immer ein Thema. Und jetzt natürlich eingeladen worden zu sein zu diesem Event, das, da kriegt man ein Lächeln ins Gesicht.
Über eine schöne positive Bestätigung. Also noch besser geht es doch eigentlich gar nicht. Ne? Also kann man auf jede Belobigung als Brief verzichten, wenn die Nominierung kommt.
Das ist auch als für Schiedsrichter genauso wie für Sportler das Größte. Aber es geht jetzt auch schon ganz konkret los. Also wir hatten schon eine Videokonferenz zum Thema. Also da wird alles diskutiert. Einkleidung, Bezahlung, Hotel, Transport und so weiter und so weiter. Da tauchen natürlich auch wieder 100 Probleme auf, die man jetzt noch lösen muss. Also nicht wir, sondern irgendwie der Verband. Und, da geht es schon recht konkret zur Sache. Dann gibt es jetzt demnächst, das ist neu dieses Jahr, das gab es bei Tokio noch nicht, wird es eine Online-Schulung geben, auch zum Thema tatsächlich Korruption und also wie man das erkennt und verhält und so weiter. Okay. Da wird schon Wert gelegt, dass man da auch gut geschultes Personal dahin schickt. Also ich glaube auch, es wird bestimmt noch ein, zwei Videokonferenzen geben. Es wird noch ganz viele Gespräche zwischen Schiedsrichtern geben. Was sind da die Schwerpunkte und so weiter. Und dann geht es ja auch in Paris erstmal los mit einem Tag Technical Meeting und dann auch so ein Workshop für uns Schiedsrichter, wo man sich nochmal drauf einstimmt.
Ich wollte gerade sagen, damit man so die Leitplanken nochmal klarkriegt, ne? Und wahrscheinlich so eine ähnliche Herangehensweise, vielleicht auch eine ähnliche Gewichtung, ne? Oder Art und Weise der Regelauslegung. Ne? Thema Regelauslegung hatten wir ja heute schon ein paar Mal. Aber dass man da so ungefähr in derselbe Richtung unterwegs ist.
Genau, und da werden ganz viele Videos gezeigt. In Doha und vielleicht auch schon in Fukuoka werden auch die Mannschaften eingeladen. Das ist auch ganz schön. Da kommen also dann auch Trainer oder Betreuer, die sich das also mit anhören und auch Fragen stellen können. Wo wird besonders viel Wert drauf gelegt? Also wie gesagt, dann schauen wir uns viele Videos an, legen da irgendwelche Grenzen fest. Und dann wird natürlich auch noch viel über das technische Spektrum diskutiert. Wo sind die VAR-Kameras, was können die nicht, worauf muss man aufpassen. Es wurde schon in Doha diskutiert, machen wir Schiedsrichter demnächst Ansagen über unser, wir haben ja sowieso ein System, das eigentlich nur uns Schiedsrichter miteinander verbindet, international auch noch mit dem Beobachter. Jetzt war also die Frage, kann man das nicht so machen, dass zum Beispiel, wenn ein Video-Review ist, wie beim, wo passiert das beim American Football oder so?
Ja, oder beim Eishockey, glaube ich, auch
mittlerweile. Eishockey, genau. Dass dann also der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin dann tatsächlich verbal übers Mikro zum Ausdruck bringt, Nummer 5 hat geschlagen und wird deswegen jetzt so und so sanktioniert oder der Ball hat die Linie nicht überschritten, deswegen geht es jetzt weiter mit Torabwurf. Solche Sachen würde man gerne mit einbauen. Das ist auch mal spannend zu sehen, was daraus
ist. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was daraus wird. Ne? Ich meine, das haben sie beim Fußball auch mal irgendwie diskutiert, ne? Als quasi in den Stadien noch nicht die Einblendung kam, von wegen erfolgt jetzt gerade eine Überprüfung, warum, wieso, weshalb und für was, dass der Schiedsrichter dann sagt, okay, hier Überprüfung aus dem und dem Grund. Aber irgendwie hat man sich dann, warum auch immer, am Ende irgendwie dagegen entschieden, meine ich. Aber spannend zu sehen, mal gucken, mal abwarten, was daraus wird. Also oftmals ist es ja auch so, dass es dann irgendwie bei irgendwelchen Turnieren mal so pilotiert wird, ne, und dann ausprobiert wird.
Genau.
Wer weiß.
Ja, ich glaube auch, das ist das Hauptargument, das dagegen zu machen. Die Olympischen Spiele sind natürlich kein gutes Pilotturnier,
nein.
Muss man leider sagen.
Nein, das bietet sich dort nicht an. Nein, wir sollten das bitte danach tun.
Deswegen entweder das ist ganz, ganz solide und das läuft wirklich von Tag 1 wunderbar, dann machen wir da alles mit. Wenn es ein bisschen getestet werden muss, kommt es vielleicht eine Runde später.
Ja, aber mit anderen Worten, jetzt zum Schluss ist es ja auch mal schön, dass es da noch ein bisschen Ausblick und ein paar Perspektiven gibt, also Richtung Regelanpassung, Änderungen, vielleicht auch mehr Einbeziehen der Schiedsrichter in diese ganze Geschichte. Also von daher, das klingt doch zumindest alles schon mal sehr vorteilhaft und positiv, dann die Perspektive.
Ja,
sehr schön.
Bewegung und sind da aktiv dabei.
Ja, das ist auch ganz gut so. Aber wie gesagt, immer nur Step by Step bitte, also nicht zu viel auf einmal. Dann verwirren wir alle wahrscheinlich nur am Ende. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, danke ich dir nochmal für die Zeit, für die spannenden Einblicke. Hoffe vielleicht auch so ein bisschen, dass, soll ich sagen, emotionalere Menschen, die bei den Spielen dann zugegen sind, vielleicht auch mal eine andere Perspektive jetzt nach heute kennengelernt haben. Es gibt immer noch jemanden auf der anderen Seite, bei dem die Botschaft dann am Beckenrand ankommt. Und das ist nicht immer nur alles, wie soll ich sagen, gewollt, dass man vielleicht nicht pfeift oder zu früh oder zu spät pfeift. Das ist alles nur menschlich.
Ich wollte gerade sagen, wie du so schön gesagt hast, sind überall Menschen mit positiven und negativen Aspekten, die da mitkommen, zu Gange.
Genau, also wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Das ist nun mal so. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank dir, viel Spaß und viel Freude und viel Erfolg auf Malta. Und genau, ich meine, Paris ist ja noch im Moment weg, aber dafür natürlich auch viel Erfolg, aber vielleicht sieht und spricht man sich ja zwischenzeitlich nochmal. Also auf jeden Fall erstmal, ich drücke die Daumen für Malta. Und viel Spaß und Erfolg.
Dankeschön und danke fürs Zuhören.
Ja, sehr gerne und vielen Dank. Bis dann.
Tschüss. Through.